Hallo und herzlich willkommen beim Frei- und Selbstbestimmt-Leben-Kongress. Ich habe heute Barbara Pachel-Eberhardt zu Gast. Barbara ist Autorin, Schreibcoach und was ich besonders schön finde, sie nennt sich Lebenslichtanknipserin. Herzlich willkommen, liebe Barbara, schön, dass du da bist.
Grüß dich, liebe Nathalie, und hallo ihr alle, ihr wunderbaren Menschen, die hier vor dem Bildschirm sitzt.
Magst du dich ein bisschen vorstellen? Wer bist du und was machst du?
Ja, sehr gerne. Wobei das bei mir immer schwierig ist. Irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, ich glaube vor meinem Leben, wenn man sich so vorstellt, dass man sein Leben plant und an einem Tisch sitzt und überlegt, wer willst du sein oder welche Jobs sind so vergeben, auf dieser Welt zu vergeben, dann war ich eine, die ziemlich oft hier geschrien hat. Und das mache ich auch in meinem Leben ziemlich oft. Also war ich schon ziemlich viel. Ich bin ausgebildete Musikerin, Querflötistin und Grundschullehrerin, habe dann 12 Jahre lang als Clown gearbeitet, bin dann eigentlich aus Versehen zur Bestseller-Autorin geworden, also zur Spiegel-Bestseller-Autorin, zur zweifachen und damit irgendwie auch zur Autorin, zu einer, die dann erkannt hat, dass das Schreiben was ist, das ihr sehr liegt, erst im späten Alter von 34 Jahren. Also heute kommt mir das ja eh schon wieder jung vor, weil es schon wieder ein paar Jährchen her ist, 15 oder so. Aber ja, seitdem bin ich begeistert, Schreibende, Schreibmensch und vor allem eine, ich bin nicht so die Autorin, die jetzt da dauernd in Klausur sitzt und Romane schreibt, sondern ich bin eine, die mit Menschen schreibt, die für Menschen schreibt und die Menschen ans Schreiben hinführt, ihnen Mut macht, all diese wunderbaren Dinge auszukosten und auszuprobieren und für sich zu nutzen, die uns das Schreiben und dieser Zauberstift, Zauberstab, den wir, sieht man nicht bei dem Bildschirm, den wir Stift nennen, was uns der alles möglich macht. Und ich glaube, darüber werden wir ja heute unter anderem reden.
Auf jeden Fall, ja. Du hast gerade gesagt, dass das Schreiben dir selbst geholfen hat. Du hast es ein bisschen anders ausgedrückt gerade eben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber...
Ja, also wenn ich es auf meine Biografie zurückhole, an welcher Stelle in meinem Leben bin ich zum Schreiben gekommen? Das ist jetzt ein Teil, den ich ausgelassen habe in der Kurzfassung meiner Biografie. Das war an einem Punkt ebenso mit 34, wo ich erstmal nichts mehr zu sagen hatte oder nicht mehr gewusst habe, wie das viele, was in mir ist, an Aufgewühltsein, an Gefühlen, aber auch an Themen, die da plötzlich in mein Leben gekommen sind, in einer ganz schweren Krise, einer von außen auf mich einstürzenden Krise. Ich werde gleich sagen, worum es geht. Aber als da erstmal keine Worte waren, weil es einfach zu viel war und es war eine Sperre, da habe ich das Schreiben für mich entdeckt und für mich genutzt, um Ordnung in meinen Kopf und in mein Herz zu bringen und auch um in Kontakt zu bleiben mit den Menschen, die mir wichtig waren. Weil Sprachlosigkeit ist schwierig, gerade in Situationen, wo man auch Hilfe bräuchte von außen, weil wenn man nicht um Hilfe bitten kann und wenn man sich immer mehr zurückzieht, weil man nicht reden kann, dann brechen halt Beziehungen auch ab. Worum ging es in meinem Leben 2008? Ist mein Mann, der selber auch Clown war, wir hatten so einen riesengroßen gelben, wunderschönen Clownbus und in diesem fröhlichen Clownbus ist er mit unseren zwei fröhlichen kleinen Kindern zu einem Ausflug gefahren. Ich war woanders, ich hatte einen Arzttermin und er ist verunglückt mit diesem Bus an einem unbeschrankten Bahnübergang. Und das war so massiv, dieser Unfall, dass alle drei gestorben sind. Nicht gleich am Unfallort, mein Mann schon. Meine beiden Kinder waren dann im Krankenhaus 3 Tage lang noch auf der Intensivstation. Genau die Station, wo ich vorher immer als Clown gearbeitet habe. Also mir war das alles sehr vertraut dort. Mir war auch das Thema vertraut, dass Kinder sterben können, weil ich habe 12 Jahre lang gearbeitet auf der Krebsstation, auf der Intensivstation. Und insofern, ich glaube, das spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben. Warum ich heute so da sitzen kann, wenn man fragt sich jetzt, die Frau redet da so fast locker über das, was ihr da passiert ist. Für viele, die es zum ersten Mal hören, ist das natürlich erstmal durchatmen. Diese Zeit gebe ich dann auch immer, weil ja, für mich ist es Lebensrealität seit 12 Jahren. Und eben, ich war in gewisser Weise vielleicht auch anders vorbereitet als andere Menschen darauf, dass es sowas gibt.
Ja.
Und das heißt auch, ich musste nicht viel Energie darauf verwenden, zu hadern, das, was man so als erstes erwartet, so auf Gott zu schimpfen oder auf das Leben oder auf das Schicksal, weil ich eben schon wusste, ich bin hier bei Weitem nicht die Einzige, die sowas betrifft. Natürlich in dieser Massivität alle drei tot, das kommt selten vor, Gott sei Dank. Aber ja, ich war in dieser Situation und konnte, natürlich war es schlimm, natürlich war es ganz furchtbar, aber ich konnte irgendwie damit umgehen und ich habe meinen Weg gesucht. Und ich war halt dann auch alleine. Also ich hatte weder ein Kind noch, auf das ich dann zu schauen hatte. Niemand hatte ich, und insofern hatte ich auch die Möglichkeit, ganz in meine Klausur mit mir selbst zu gehen und einfach zu schauen, was mache ich jetzt mit meinem Leben und wie ordne ich das alles ein. Und dafür habe ich mir lang, lang Zeit genommen. Und dabei hat das Schreiben natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, weil Menschen waren mir dann schnell auch zu viel. Man ist ja dann auch in einem Ausnahmezustand vom Hirn, man kann ja gar nicht so viel fassen. Und ja, deshalb bin ich dann ganz viel gesessen mit meinem Tagebuch im Bett und habe geschrieben, geschrieben, geschrieben an meine Familie, an das Leben, an mich selbst. Und herausgekommen ist dann 2 Jahre später eben ein Buch, 4-3. Und dieses Buch ist über Nacht zum ganz großen Bestseller geworden. Vielleicht auch, weil ich halt auch diesen Clown mitschimmern habe lassen und weil ich mir in all dem, es war so ein Vorsatz von mir, auch so ein, meine Familie war so lustig, wir haben die ganze Zeit gelebt von der Lebensfreude, von dem wir machen uns unser Leben in diesem Wieder-Wie-Sinn, wie es uns gefällt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt ganz in die Trauer gehe und ganz ins Aufgeben und in die Frustration, dann lebe ich nicht mehr das Leben, das ich mit meiner Familie leben wollte. Mhm. Und es war fast so ein Versprechen an meine Kinder und auch an meinen Clown-Mann Heli, dass ich in alledem den Blick aufs Gute, aufs Erfrischende, auf die Lebenslichter nicht vergesse. Ich habe sie nicht immer gefunden, aber ich habe zumindest Ausschau gehalten. Und auch dabei hat mir das Schreiben geholfen.
Ja, das ist eine sehr, sehr berührende Geschichte. Kam das automatisch, dass du angefangen hast zu schreiben, oder kam da von außen ein Impuls? Erinnerst du dich daran? Ja.
Also wie es ganz oft ist bei Menschen, dass Bücher sie zum Schreiben bringen. Und in meinem Fall waren es 2 Bücher, nämlich eines, das ich gelesen habe, und ein anderes, das es nicht gab. Mhm. Das eine, das ich gelesen habe, handelte speziell vom Tod von Kindern. Es ging um Nahtoderlebnisse, aber auch um mediale Kontakte zu gestorbenen Kindern. Hat mir natürlich damals wahnsinnig geholfen, von Bernard Jacobi. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Ich habe viele von ihm gelesen, aber man findet es im Internet, wenn man sucht. Ja. Und der hat halt auch geschrieben, wie es Eltern oft geht nach dem Tod von Kindern, und hat dieses Phänomen, dass ganz viele Menschen nicht mehr wissen, was sie sagen sollen und oft auch die Straßenseite wechseln, nicht weil sie böse sind, sondern weil sie einfach nicht wissen, wie. Das hat er da in seinem Buch beschrieben. Und mir war ganz schnell klar, das darf nicht passieren. Da muss ich was entgegenhalten. Und das war so der eine Impuls zu schreiben. Und ich habe mich dann nach diesen 4 Tagen auf der Intensivstation, das war alles um die Osterzeit, Ostersonntag, Ostermontag, sind meine Kinder gestorben. Und als dann mein Sohn auch gestorben war und ich nach Haus gegangen bin, ich hatte ja dann eh nichts zu tun und wusste nicht was. Und habe mir dann gedacht, jetzt schreibe ich mal an meine Freunde ein E-Mail und bitte sie eben, also erstens schreibe ich halt, was passiert ist, zweitens, wann das Begräbnis ist, was ich mir fürs Begräbnis wünsche. Das waren so Geschichten. Ich habe gesagt, bringt mir Geschichten mit, was ihr erlebt habt mit meiner Familie. Und ja, außerdem wollte ich diese Zeit im Krankenhaus schildern, weil das für mich eine sehr wichtige Zeit war, auch mit sehr vielen türöffnenden Erlebnissen, also auch spirituellen Erlebnissen. Ich würde sagen, ich habe so eine Art Nahtoderlebnis auch gehabt, obwohl ich selber ja nicht verletzt war und nicht gestorben bin. Aber es gibt das, dieses Phänomen. Mitstirbt in gewisser Weise und auch eine Kostprobe kriegt, von dem danach, für mich war das sehr real. Und auch davon wollte ich erzählen. Und vor allem habe ich diese Bitte geäußert, bitte lasst mich jetzt nicht alleine. Ich kann das jetzt nicht alleine machen, aber bitte lasst mich Teil des Lebens bleiben und kommt auf mich zu. Und dieses E-Mail habe ich einfach umgeschaut. Ich war viel zu erschöpft und müde, um da irgendwie zu sortieren, und habe es einfach an alle Kontakte in meinem Adressbuch geschickt, immer so in 20er Häppchen und immer weggeschickt. Und weil mein Mann und ich ja auch Theater gespielt haben und da ein paar Zeitungsredaktionen drin waren in unserem Verteiler, weil wir halt über Veranstaltungen informiert haben, waren dann die Zeitungen auch da drin und sind dann sehr schnell an mich herangetreten. Und es kam auch die Rückmeldung, dass diese Mail so tröstlich ist und so besonders von der Sichtweise zu all dem und so eben nicht drückend und düster, sondern dass sie Türen aufmacht. Und da kam dann schon ganz viel, bitte schreib weiter. Aber ich habe das einfach mal in meinem Hirn geparkt. Was ich damals lesen wollte gerne, war ein Erfahrungsbericht. Ich hätte gern so eine wie mich kennengelernt in einem Buch und hätte mir gern über Lebensgeschichten Mut machen lassen, dass wie man da rauskommt oder was mich jetzt auch erwartet. Ich wollte so eine Landkarte auch ein bisschen. Bei der Kübler-Ross bin ich schon gleich gestolpert über diese erste Trauerphase nicht wahrhaben wollen. Ich dachte, so ein Blödsinn, das ist ja wahr. Und dann wollte ich schon gar nicht mehr weiterlesen. Und deshalb habe ich das mehr in diesem in der Erzählgattung gesucht und habe nichts gefunden. Mhm. Und so war das irgendwie auch in meinem Hirn geparkt, dieses, ja, wenn es das nicht gibt, dieses Buch, vielleicht muss ich es eines Tages selber schreiben, obwohl ich vorher nie geschrieben habe. Aber eben diese Kombination aus bitte schreib weiter und es gibt diese Art von Büchern nicht, die diesmal in mir gelegen. Und dann habe ich im Sommer einen ersten Schreibworkshop gemacht, einfach so aus Spaß. Mhm. Eigentlich habe ich einen Tanzworkshop gemacht und in dieser Sommertheaterschule gab es auch einen Schreibworkshop. Und da habe ich spontan, weil ich auch Angst gehabt habe vor den Abenden alleine, habe ich gesagt, ach, dann mache ich das Schreiben auch noch. Mhm. Und da haben wir viele kleine Übungen gemacht, unter anderem schreibe ein Inhaltsverzeichnis für ein Buch, das es noch nicht gibt. Und dann habe ich das im Kurs gemacht für irgendein Buch und habe dann zu Hause gedacht, oh, was wäre denn da bei meinem Buch? Und dieses Inhaltsverzeichnis ist dann auch noch mal ein halbes Jahr in der Schublade gelegen. So, also das war so das Schreiben fürs Außen, ne? Eben dieses Buch, das ich gerne gelesen hätte. Und andererseits das Schreiben an meine Familie. Ich denke, diese Briefform an Menschen, die man nicht erreichen kann. Warum auch immer, weil sie gestorben sind, weil sie nicht mehr leben. Also ja, weil sie vielleicht, wenn man sie nie kennengelernt hat. Auch an Menschen aus der Poesietherapie gibt es auch diese Methode der unsent letters, also der Briefe, die nicht abgeschickt werden. Mhm. Auch an Menschen, mit denen man Konflikte hat oder mit denen man gar nicht mehr reden will, aber man hat ihnen noch was zu sagen. Mhm. Also es gibt ganz viele Anlässe für Briefe. Das ist eine der kostbarsten Formen, Schreibformen und ja, für mich eben auch die naheliegendste an meine Familie, Briefe zu schreiben, um sie da bei mir zu haben. Mhm.
Mhm. Ja, weil man kann ja dadurch auch sehr in Verbindung gehen, obwohl die andere Person oder Personen gar nicht da sind.
Ja. Mhm. Und es ist ja unglaublich, an wen man alles Briefe schreiben kann. Also an Leben und an sich selbst in 3 Jahren und an sich selbst mit 14 und an die Topfplatte hinter sich, auch wenn sie nur der virtuelle Hintergrund ist. Ich spiele gerade wieder, meine Hand verschwindet.
Und wie ist denn daraus dann das entstanden, was du heute machst? Oder vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie deine Arbeit heute aussieht? Hm. Das ist ja auch sehr interessant.
Ja, sehr gerne. Also meine Arbeit ist vielerlei. Im Großen und Ganzen motiviere ich eben Menschen zum Schreiben. Und ich habe ein paar Kanäle dafür. Ich sitze viel in Bildungshäusern an Wochenenden und gebe Workshops. Einerseits zum Schreiben an Gestorbene. Also ich habe ein Seminarformat, das heißt ein Wochenende mit dir, wo man eben 3 Tage, ich nenne es so einen innigen Kurzurlaub mit jemandem, der nicht mehr lebt, wo man sich sehr, sehr nahe kommt, wo man ins Erinnern geht, ins Briefe schreiben, ins was heißt Glück, was heißt Beziehung heute für mich, auch mit dem Gestorbenen. Also es ist ein Format. Dann habe ich biografische Schreibwerkstätten, wo es so darum geht, wie kann ich aus meinem Leben erzählen und diese Freudenquellen aus meinem Leben wieder aufleben lassen, schöpfen und andererseits auch Sinn finden im Großen und Ganzen. Und dann habe ich so luftig leichte Schreibwerkstätten. Da habe ich eine zum Beispiel, die heißt Sonnenseiten, Glücksmomente und Honigtropfen auf Papier. Von der Kunst, die Schönheit des Lebens in Worte zu fassen, wo wir uns einfach ganz dem Moment hingeben und suchen. Was ist alles, was sind so die Blitzlichter und die Lebenslichter im Alltag, die man anknipsen kann. Das Ganze gebe ich eben live und auch auf Zoom. Also ich habe eben ein regelmäßiges Format, immer Mittwochabends und Donnerstagvormittags, wo ich immer so über 8 Einheiten mich einem Thema widme, mit einer sehr stabilen, aber auch ständig, also wachsenden und sehr lebendigen, wunderbaren Gruppe. Mhm. Und dann habe ich auch ein paar Kurse, so in letzter Zeit so große Kurse gemacht, also Dein Leben als Buch, ein Kurs, wo es wirklich ganz, ganz fundiert um die Frage geht, eben so. Und damit schlage ich vielleicht die Brücke zu dem, wie es von dem Buch zu dem kam, was ich heute mache. Mhm. Weil diese Arbeit an meinem Buch dann hat auch als Brief begonnen. Ich hatte damals dann einen neuen Lebensgefährten und habe als Brief an ihn begonnen zu schreiben. Ich wollte ihm das alles erzählen. Er hat meine Familie nie kennengelernt und ich wollte ihm von dieser Familie erzählen und von mir und gleichzeitig auch sagen, wie ich die wurde, die ich heute bin und was in meinem Leben jetzt wichtig ist. Und irgendwie wurde ein Buch draus, das würde jetzt zu weit führen, das zu erklären. Das ist ein bisschen so Hollywood, also ein bisschen wie vom Donald Walsh, der Film Gespräche mit Gott. Der, also sehr ähnlicher Fall, kam plötzlich der Verleger und saß Ostersonntag, also ein Jahr nach diesem Unfall, bei mir im Wohnzimmer mit einem satten Vorschuss und Buchprojekt. Und ich habe ja gesagt, obwohl ich nicht wusste, was das heißt, ein Buch zu schreiben. Na, das habe ich dann nach einem Jahr gewusst. Es war eine sehr, sehr intensive Arbeit und der Verlag hat das zur Chefsache gemacht, weil halt schon Presseinteresse da war und die konnten investieren in dieses Buch. Und für mich hieß das vor allem eben, dass der Verleger selbst das Lektorat gemacht hat und mir in diesem Jahr wirklich Schreiben beigebracht hat. Also jede Zeile in diesem Buch ist von mir, es gab keinen Ghostwriter oder so. Aber es ist wirklich, es gab drei Manuskriptdurchläufe und er hat mir fast in jeder Zeile was angemerkt, angesprochen und war ganz kritisch, auch weil er dann gemerkt hat, da fängt was Feuer in mir, da gibt es ein Talent, das man auch unterstützen kann. Und so hatten wir also wirklich eine Intensivarbeit ein Jahr lang. Und das ist natürlich nicht der Normalfall. Also das kann man nicht einmal als Autor bei einem Verlag, wenn man genommen wird, überhaupt sich erhoffen. Das ist eine große Ausnahme. Und ich bin so, ich habe so einen Gerechtigkeitstrieb. Ja. Ich sage immer, wenn einer was hat, was die anderen nicht haben, das ist unfair. Mein Bruder kennt diesen Seiten sehr massiv von mir. Ich bin die kleine Schwester, unfair. Der darf schon ins Kino gehen und ich nicht und so. Aber ja, insofern habe ich das auch auf meine Kappe genommen. Ich habe da was bekommen. Es ist unfair, ja, dass das nur ich bekomme. Und ich habe wirklich viel überlegt, wie kann man das Menschen zugänglich machen? Diese Gnade, diese Chance, so intensiv und so detailreich und so genau über das eigene Leben nachzudenken, weil letztendlich die häufigste Frage, die mir mein Lektor immer gestellt hat, war, wie war denn das genau? Mhm. Oder wie meinen Sie das genau? Mhm. Und da, also wenn man da mal anfängt, ja, dann ist das so ein Aufräum- und Klärungsprozess in der eigenen Seele, dass ich gefunden habe, das will ich weitergeben. Und natürlich habe ich dann noch ganz viel gelernt, eben zu literarischen Techniken und so, habe das Schreibhandwerk nachträglich dann noch so von der Pike auf gelernt in einem Studium. Und ja, gebe das jetzt heute eben weiter. Und mir ist auch so wichtig, Menschen da abzuholen, wo ich war. Also einfach nur, ich habe was erlebt oder ich will erzählen über mein Leben oder ich will auf diese Weise auf mein Leben hinschauen. Es müssen ja auch nicht jedem Menschen sterben oder jeder nicht Krebs haben, Gott sei Dank, sondern es gibt ja in jedem Leben Weisheit und Erfahrungswerte. Und eben, ich habe noch nichts geschrieben, ich kann nicht schreiben oder manche haben schon probiert oder schreiben jahrelang Tagebuch und dazu sagen, so, und jetzt schauen wir hin auf das, was du weder in der Schule beigebracht kriegst, noch was du sonst irgendwo lernst. Also es sind ja auch jetzt die Studien, da werden jedes Jahr 10 genommen oder so von 300 Bewerbern. In so einem war ich eh nicht. Ich habe das mit Fernstudium gemacht an der Hamburger Schule des Schreibens. Also habe es mir auch mehr oder weniger Autodidakt dann beigebracht. Und jetzt gebe ich es eben weiter in diesen vielfältigsten Kanälen und Angeboten.
Ich habe auf deiner Website auch gelesen, so im Sinne von, ich schreibe mir das Leben, das ich mir wünsche. Also das sind jetzt, glaube ich, nicht genau die Worte, die du wählst auf deiner Seite. Aber magst du da noch ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, und es passt sehr gut auch zum Thema deines Kongresses, ja, dieser ganzen Serie, die wir hier machen, weil das klingt jetzt so toll, gell? Das klingt so, ja, ich schreibe und zauber da mit meinem Stift auf Papier und wups, erschafft sich das Leben, wie ich es mir so vorstelle. Also habe ich irgendwann morgen dann mein Ferrari vor der Tür und mein siebenstelliges Business, was weiß ich. Ja, so, was man sich halt so wünscht üblicherweise. Naja, ganz so. In Wirklichkeit wünscht man sich ja eh nicht das. Und das ist ja schon ein Ansatz beim Schreiben, ja, dass man immer genau hinschaut. Und das haben sicher vor mir schon viele gesagt. Ja, dieses, was ist es denn, was ich mir wirklich wünsche? Sind wir gar nicht meistens diese äußeren Dinge, diese, was auch immer, Status- oder Freiheitssymbole, sondern es geht ja um die dahinterliegende Qualität und die erfüllt sich ja oft auf ganz andere Weise, als man jetzt im ersten Moment mal so knallig behauptet. Aber ja, also ganz so funktioniert es bei mir im Leben auch nicht und nicht zuletzt als mittlerweile wieder Mama einer 6-jährigen Tochter, einer alleinerziehenden, selbstständigen Mama einer 6-jährigen Tochter. Und alle, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, die wissen, dass das Wort Freiheit und ich mache mir mein Leben, wie ich es will, dass alles schöne Sätze sind. Aber in Wirklichkeit und ganz in Wirklichkeit glaube ich auch nicht, dass das absolut freie Leben Das ist, was wir am allermeisten anstreben in unserem Herzen, weil wir ja auch als Menschen und ganz extrem als Menschen Beziehungswesen sind. Mhm. Und in dem Moment, wo ich in Beziehung bin, ist es ja schon ein bisschen mit meiner Freiheit schon anders, also vor allem mit Kindern. Ne? Aber überhaupt alles, was sich Beziehung nennt, was Kreise der Zugehörigkeit bedeuten, sei es eben Kinder, sei es Eltern, die man irgendwie betreut oder pflegt oder auch dazwischen, ne? Einfach der Partner, an dem man seinen Alltag auch ein bisschen ja im positivsten Sinn anpasst oder wo dieses Wort zusammen einfach wichtiger wird als egal, ich tue, was ich will. Also insofern, ich tue immer ganz gerne Buchstaben vertauschen in Wörtern oder schaue, gibt es einen Buchstaben, den man umtauschen kann und dann kommt was anderes raus. Ein Buchstabe, den ich immer gerne austausche, ist bei der Dankbarkeit. Der hat sowas Moralisches, sondern tausche ich es immer aus gegen Tankbarkeit und sage, es ist die Fähigkeit, sich vom Leben auftanken zu lassen. Und so lebe ich Dankbarkeit gerne. Und wenn ich wenn ich das Wort frei nehme und einen Buchstaben austausche, dann vielleicht hänge ich hinten statt dem I ein U an und habe Freu. Und für mich ist der größte Grad von Freiheit und das, was ich eben durchs Schreiben auch so wunderbar mir erschaffen kann und herholen kann und was ich in den Fokus meiner Aufmerksamkeit holen kann, ist dieses Leben, das mich freut und ein Leben, das ich in Freude führe. Mhm. Und da bin ich natürlich von meinem, sagen wir mal, Herkunftsberuf als Clown, da habe ich das natürlich sehr gelernt und geübt, weil der Clown ist ja, man könnte einerseits sagen, er ist das freieste aller Wesen, ne? Er tut, was er will, er ist eine Art Rebell, er ist also in den Kulturen der Gegenteiler, der Narr, ja, die Narrenfreiheit, von dem spricht man ja auch. Aber gleichzeitig ist der Clown in Wirklichkeit eine Figur, die gerade mit diesem Grad der Unfreiheit arbeitet und in dem Raum, den er hat, ja, und sei er noch so klein, seine Freiheitsgrade sucht. Das klassische Beispiel ist der Clown, der auf die Bühne kommt, aus Versehen. Also oft in Clown-Anfänger-Workshops spielt man die Putzfrau, ja, die putzt. Und dann dreht sie sich um auf der Bühne und sieht plötzlich, da sind 1000 Leute im Publikum. Aber sie sollte gar nicht hier sein. Und es fängt gleich an, was macht sie jetzt? Und sie weiß auch, dass ihre Zeit begrenzt ist. Und sie weiß, wenn jetzt jemand kommt, und diesen jemand braucht der Clown auch als Grenze, ja, zu wissen, irgendwann kommt jemand und sagt, runter von der Bühne. Und dann sagt der Clown nicht, ist mir doch egal, ich bleibe jetzt hier. Hey. Also es gibt schon solche Typen auch bei den Clowns. Aber die meisten Clowns sagen, okay, ja, okay, ich komme gleich. Ja, ich gehe. Auf Wiedersehen. Ich sage nur noch schnell auf Wiedersehen. Und dann geht er vielleicht und schüttelt allen die Hände oder macht noch was oder putzt noch mal speziell die Bühne oder putzt noch dem Direktor, der ihn wegschickt, die Brille und so. Also er findet natürlich seine Methoden, um Grenzen ein bisschen auszudehnen. Aber er kann das nur, weil er diese Grenze hat. Mhm. Diesen Ansatz zum Leben finde ich eigentlich sehr schön. Ne? Ich schaue, was sind die Grenzen oder was ist das, was mein Leben einfach auch definiert und formiert, und innerhalb dessen, wie kann ich möglichst viel Freude hineinbringen und auf welche Weisen. Und wie du schon merkst, bei mir fängt das auch ganz viel an, einfach mit der Wahl meiner Worte.
Ja.
Oder mit dem Wahl meines Tonfalls oder damit, dass ich mir einen netten Bildschirm im Hintergrund aussuche für ein schönes Interview oder ein schönes Kleid anziehe oder so. Also es gibt so wahnsinnig viele Freudenquellen. Und vielleicht nochmal ein kleiner Brückenschlag zu meiner ganz schweren Zeit. Also ich war auch in Therapie und habe wirklich auch düstere Phasen gehabt. Und ich kann mich erinnern, meine Therapeutin hat einmal zu mir gesagt, also da wollte ich gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Und sie hat immer nur gesagt, ich gebe Ihnen für jeden Tag nur 5 Aufgaben. Mhm. Erstens aufstehen, zweitens duschen, drittens was anderes anziehen als den Pyjama, viertens das Fenster aufmachen und lüften und fünftens einmal jeden Tag die Wohnungstür zumachen und zwar von außen. Mhm. Und sie hat gesagt, und der Rest ergibt sich dann von selbst. Mhm. Und ich kann nur sagen, sie hat recht gehabt. Und es sind oft diese kleinen Kleinigkeiten, wo wir nur hingehen müssen. Oder ein anderes Bild, das sie gesagt hat, ist so, man hat manchmal im Leben das Gefühl, es schüttet und man rettet sich unter ein Dach und genau da, wo man steht, hat die Regenrinne ein Loch und es fällt alles auf einen Kopf. Und man vergisst oft, dass einen Schritt weiter rechts oder weiter links das Leben vollkommen anders ausschaut. Ja. Diese kleinen Schritte zur Seite, die liebe ich einfach. Mhm. Ja. Und die kann man beim Schreiben eben so gut ausprobieren. Also Schreiben ist ja auch ein Probehandeln auf Papier. Mhm. im größten Raum der Welt, den es nur gibt, also dieser Raum, oh, man sieht schon wieder nichts. Ja, das ist nicht herrlich, ich liebe. Schau, wie groß dieser Raum ist, bitte, was der alles öffnet. Ja. Genauso ist Papier. Ja. Das sind 31 Zentimeter mal 21, glaube ich. Und man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, dieser Raum hier ist viel größer als das echte Leben. Mhm. Also auf diesem Blatt hat ja ein Leben und viel mehr Platz, weil man kann ihn schon in drei Sätzen schreiben. Sie wurde 187 Jahre alt, hatte 17 Kinder und war in ihrem Leben Malerin, Astronautin und Feuerwehrfrau. Mhm. Da brauche ich vielleicht drei Zeilen und habe schon das Leben vollkommen gesprengt.
Ja.
Und das liebe ich so. Und man kann das alles mal behaupten. Oder auch, wenn es jetzt um Wünsche geht. Oder was bedeutet ein freies Leben für mich? Ich kann es einmal niederschreiben. Und oft haben wir ja schon ganz viel von diesen, so wie ich vorher gesagt habe, Ferrari. Mein Gott, den wünsche ich mir doch nicht wirklich. Aber es sprudelt halt so aus mir heraus. Ja, und beim Schreiben kann ich das einfach mal hinschreiben. Mhm. Und dann kann ich es mir laut vorlesen. Und dann kann ich mal spüren, wie klingt denn das? Wie fühle ich mich dabei, wenn ich das schreibe? Ist da wirklich, ja, stimmt, ich will einen Ferrari? Oder merke ich schon beim Schreiben, eigentlich, nee. Ja? Und dann nimmt man halt das nächste Papier und das nächste. Und dann kauft man sich ein 500er Backerl Papier und es ist unendlich. Oder ein Tagebuch. Was da alles, also wie viele Chancen man hat, ja? Im Vergleich zum normalen Leben, wo man halt oft in manchen Situationen nur eine Chance hat.
Macht es deiner Meinung nach einen Unterschied, ob man mit einem Stift schreibt oder auf dem Computer?
Ja, also ein Riesenunterschied, wobei ich nicht zu denen gehöre, die sagen, nur mit der Hand schreiben, auf jeden Fall, ja, sondern ich finde, es ist gut, bei sich selber herauszufinden, welches Medium funktioniert wie am besten. Jetzt mit der Hand schreiben ist schon, wenn ich jetzt sage, ich will beim Schreiben was fühlen, ich will in dieses Selbstresonanz gehen, und ich schreibe einfach für mich und es steht mir der Prozess im Vordergrund, dann ist das Schreiben mit der Hand wunderbar. Und es ist auch, also die Fingerspitzen, die sind ganz stark in Verbindung da mit unserem motorischen und sensorischen Kortex. Und das wird alles viel mehr angeregt. Es fällt einem auch mehr ein. Es fällt einem anderes ein, nicht so Abstraktes, sondern eher Geerdetes. Mhm. Also das alles spricht für das Schreiben mit der Hand. Es gibt dann noch so viele Arten des Schreibens mit der Hand. Also im Englischen sagt man Longhand, das ist eben dieses Schreiben mit der Hand. Also und die Amerikaner, die sind ja auch ganz ein großer Fan von diesem Free Writing, also einfach drauf losschreiben, möglichst schnell, gar nicht den Gedanken Zeit geben, sich selbst zu zensurieren. Das ist eine Form. Ich liebe auch ganz andere. Also ich habe auch auf YouTube einen Kanal und also meine Lieblingslebensgefühlsmanufaktur. Und da habe ich eine Videoserie, die heißt Ich zeige dir meine Tagebücher. Und da zeige ich mal, in wie vielen verschiedenen Arten ich ins Tagebuch schreibe. Ich habe da so eine Methode, die heißt Zen-Doodle-Writing oder eine, die heißt, also das nenne ich dialogisches Schreiben, wo es jetzt nicht so hin und her, hey du, ja, ist eine andere Form. Aber all diese Formen gibt es dann noch. Also Handschreiben ist auch nicht immer dasselbe. Oder einfach nur ein Blatt Papier ins Querformat drehen und so an verschiedenen Stellen schreiben am Blatt und nicht links oben anfangen, so wie der Schulaufsatz. Oder mal eine Seite vollschreiben und die zwei und dann wieder drüber schreiben und wieder drüber schreiben. Das befreit sehr, weil dann eben nicht mehr so dieses Produkt, das Lesbare im Vordergrund steht. Jetzt natürlich für viele Menschen ist dann der Nachteil, wenn sie da schreiben, sie hätten es gerne im Computer, sie würden es gerne archivieren, weil oft sammeln sich halt Tagebücher oder man fängt dann an, Platz zu sparen im Tagebuch. Das ist ganz schlecht, weil dann versucht man auf die Essenz zu kommen zu früh. Und da muss man halt einfach schauen, wie geht das. Also man kann einscannen mit Schrifterkennungsprogrammen. Und ich liebe über den Computer, es gibt so Programme, da kann man also online sich das vorlesen, was sowieso toll ist, weil es dann nochmal sich anders in den Körper hineinsetzt, so ein Text. Und weil man oft danach spürt erst, was man hier geschrieben hat, wo man auch Wahrheit geschrieben hat und wo nicht. Also Herzenswahrheit. Und das kann man sich aufnehmen und dann kann man es über andere Programme transkribieren lassen, sehr günstig. Mhm. Und dann hat man das schon im Computer. Also diese Technik empfehle ich sehr und damit arbeiten viele Menschen, die mit mir arbeiten. Ja, und andererseits das Schreiben am Computer. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Lebenserzählungen geht und ich möchte anderen erzählen von mir, dann empfehle ich oft auch, das Brainstorming mit der Hand zu machen und dann an den Computer zu gehen. Denn, also vor allem, wenn es auch darum geht, dann zu redigieren, Texte nochmal zu überarbeiten, das ist am Computer so viel leichter. Und da ist dann oft, wir nennen das dann oft Ego, wenn was überarbeiten und dann wehrt sich irgendwas ganz stark. Nein, ich will nicht, das ist doch schon perfekt. Ich nehme das oft in Kursen wahr, dass das ganz einfach die Hand ist, die da Hilfe ruft und sagt, ich bin schon so müde. Ja. Ich kann nicht noch einmal, schreib den ganzen Text nochmal ab neu und baue mehr sinnliche Details an. Es tut sich ja kein Mensch an. Oder auch dieses Durchstreichen ist oft so hässlich und das Ergänzen. Ja, da spricht dann so unser ästhetischer Sinn ganz zu Recht und sagt, lass mich in Ruhe. Und deshalb ist dieser Schritt zum Computer, also spätestens beim Überarbeiten, ein sehr wertvoller. Mhm. Auch Gedichte. Gedichte mal mit der Hand zu schreiben und dann in den Computer zu übertragen und dann fängt man an zu spielen. Und ich finde, der Computer ist halt ein Medium, wo man sehr spielerisch sein kann, weil man ständig was ändern kann, ohne viel großen Platz oder Kraft, Muskelaufwand. Mhm. Ja. Ich liebe beides.
Ja. Was hat denn das Schreiben mit Lebensfreude und Lebensenergie zu tun? Gibt es da einen Zusammenhang deiner Meinung nach?
Ja, ganz unbedingt. Also viele. Ich habe vorher schon daher gezeigt. Ja, und also diese zwei Hirnrinden da, das motorische Hirn und das sensorische. Also motorisch ist das Hirn der Bewegung und das sensorische, das Hirn der Sinnlichkeit. Das wird beim Schreiben ganz massiv angeregt. Vor allem, wenn man in einer gewissen Weise schreibt, nämlich in dem, was man in der Literatur Show, Don't Tell nennt. Also wenn man wirklich in Szenen hineingeht. Und also eine der Basisübungen beim Schreiben ist zu schauen, zum Beispiel in einem Text mal anzustreichen, alle Verben, die vorkommen. Und bei den meisten Menschen, auch in Tagebüchern, sind also die Hälfte bis zwei Drittel der Verben sind ist und hat. Mhm. Und mal sich selber vorzunehmen, so ich reduziere die mal auf die Hälfte oder am besten schreibe ich einen Text, das wäre toll, wo gar kein Ist und Hat mehr vorkommt, sondern andere Verben. Und dann gibt es noch so die nächste Stufe der sogenannten generischen Verben, also wo man sagt gehen und sagen und schlafen und anführen und sonst was. Ja, das sind so ein bisschen blutleere Verben. Und dann, also eine Seite, mit der ich wahnsinnig gern arbeite, ist die Seite synonyme.voxicon.de, wo man dann Synonyme kriegt. Und wenn man da zum Beispiel das Wort gehen eingibt, oder auch eins meiner Wörter war das Wort schön. Das hat mein Lektor, hat mir irgendwann mal in den Rand geschrieben, die deutsche Sprache verfügt über mindestens 200 Synonyme für das Wort schön. Verwenden Sie sie. Das heißt ja nicht einfach nur stilistisch, so im Sinn der Deutschlehrer, diese Wortwiederholung, weil Wortwiederholungen können sehr toll sein, können auch einem Text einen sehr lyrischen Charakter geben, ganz wichtig sein. Aber es geht einfach darum, wieder, wie ist es denn genau? War das Begräbnis schön? Mhm. Und wenn ich sage schön und ich suche mal nach Synonymen, welches dieser 200 Synonyme passt denn? Mhm. Wahrscheinlich war es nicht lustig, war es nicht entzückend. Mhm. Was nicht fantastisch, sondern wahrscheinlich war es eher berührend oder neugierend oder so. Und da so kann man seinen Wortschatz so schön, also nicht unbedingt erweitern, weil wir haben ihn ja in uns, aber einfach wachkitzeln und wachschütteln. Und wenn ich sage, also berühren ist auch ein bisschen ein leeres Wort, ja, da müsste man noch schauen. Und wenn ich dann noch sage, ich nehme die Adjektive raus und ich versuche es in Verben zu verwenden, also das Begräbnis berührte mein Herz oder das Begräbnis löst heute noch Gänsehaut in mir aus, wenn ich daran denke, schon beginnt da was zu britzeln. Ich weiß nicht, auf welcher Seite jetzt die motorische Rinde ist, aber springt was an in mir. Und so kann ich durch die Art, wie ich Lebensereignisse beschreibe, und das kann sowohl der Moment hier und jetzt sein, als auch eine Kindheitserinnerung oder ein Erlebnis von gestern, in dieser Art kann ich es lebendiger machen. Und dadurch springt automatisch das Gefühl von Freude an. Also ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, ich habe mich gerade in letzter Zeit sehr viel mit Meditation beschäftigt. Ich begleite gerade auch ein Buch von einem Menschen, der viel über Meditation schreibt und über Achtsamkeits- und energetische Methoden. Und der hat eine Studie zitiert, eine der ersten zum Thema Meditation. Da gab es eine Feldstudie mit wahnsinnig vielen Menschen, die da untersucht wurden. Und da haben Psychologen immer so stichprobenartig gefragt, was tust du gerade und woran denkst du gerade und wie fühlst du dich? Und da hat sich herausgestellt, dass Menschen also zu ganz viel Prozent der Zeit nicht bei dem sind, was sie gerade tun, sondern gedanklich abschweifen. Und dann hat sich herausgestellt, dass wir tendenziell, wenn wir bei dem sind, was wir gerade tun, glücklicher sind, als wenn wir abschweifen. Sogar, wenn wir zu positiven Dingen abschweifen. Also dieses berühmte, man sitzt in einem langweiligen Meeting und denkt an den nächsten Urlaub, ja, dann mag das für den Moment einen vielleicht glücklicher machen. Aber am Ende des Tages macht es uns nicht glücklicher, macht es uns vielleicht gleich glücklich, aber zu negativen Dingen oder zu anderen Dingen, zu neutralen Dingen abzuschalten, macht uns sogar unglücklicher. Und jetzt ist das Schreiben, also vor allem mit der Hand, aber überhaupt auch am Computer eigentlich. Also ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der während er geschrieben hat, an etwas anderes gedacht hat. Mhm. Das gibt es eigentlich nicht.
Ich überlege gerade, ob das überhaupt möglich ist.
Ja, ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Also diese Spitze des Stifts ist wie ein Magnet und der zieht unsere Gedanken ran.
Mhm.
Ja, na, eigentlich. Also vielleicht dazwischen, ne, wenn der Cursor so blinkt oder so. Mhm. Aber im Grunde geht's nicht. Mhm. Das heißt, Schreiben ist schon allein deshalb ein Glücksquell, weil es uns einfach ganz automatisch dazu bringt, da zu sein mit den Gedanken bei dem, was wir gerade tun.
Mhm. So wirklich im Hier und Jetzt sein.
Ganz genau, mhm. Ja. Und da kommt ja auch dieser Begriff des Flow ins Spiel, mhm, von Mikhail Csikszentmihalyi, der erforscht hat, was brauchen wir für Bedingungen, dass dieses Flow-Gefühl entsteht.
Ja.
Und wenn man sich diese Bedingungen durchliest, ich kann es jetzt nicht alles auswendig und das wäre zu weit, aber wenn man sich das anschaut, die Bedingungen, dann sind wir da auch ganz nah dran. Also wird man merken, dass das Schreiben von Texten ganz viele dieser Bedingungen erfüllt.
Mhm.
Also zum Beispiel, dass ich mir machbare Ziele vornehme, die mich weder unter noch überfordern.
Mhm.
Das ist beim Schreiben, also wenn ich mir jetzt, deshalb, ich liebe es auch zum Beispiel zu arbeiten mit fixen Zeitrahmen, sagen, schreib mal 5 Minuten über ein Thema oder 10 oder schreib eine Seite voll oder eine ganz berühmte Form ist das sogenannte Drabble, das sind die Geschichten, die aus genau 100 Worten bestehen.
Mhm.
Oder dann gibt es kleinere Formen, das Haiku, das überhaupt nur ganz wenige Silben hat, so ein Miniaturgedicht oder ein Vierzeiler, ein Gedicht. Und so gibt es verschiedene Formen, wo man sagt, ja, also das überfordert mich nicht von der Masse her und es unterfordert mich aber auch nicht, weil ich muss es ja immer noch mit Inhalt füllen.
Mhm.
Und ein anderer Faktor des Flow ist, dass ich mit jedem Schritt weiß, ob ich mich meinem Ziel annähere oder vom Ziel entferne.
Mhm.
Also so eine Selbstreferenz, also ein Selbst, weiß nicht, wie das heißt. Aber also in dem Moment, wo ich das weiß, komme ich auch in den Flow. Leichter. Und das ist beim Schreiben ja auch, weil ich weiß ja, ob ich noch beim Thema bin und wo ich da gerade bin in meinem vorgenommenen Zeithorizont. Und ich spüre es, wenn ich abdrifte. Und das Schöne beim Schreiben, also noch so was irrsinnig Schönes, was ja auch anders ist als im Leben, ich kann ja jederzeit absetzen,
mhm,
und wieder neu beginnen.
Mhm.
Eines der wichtigsten, das schönsten Stilmittel des Schreibens ist die Leerzeile, meiner Meinung nach.
Mhm.
Das Absetzen, eine Zeile leer lassen, durchatmen und wieder von vorne beginnen.
Mhm. Kann man denn durch Schreiben seine Talente und Potenziale erkennen oder vielleicht entdecken?
Also sicher auf viele Wege. Jetzt bei mir war es überhaupt ein besonderer Weg, weil ich halt erkannt habe, dass Schreiben mein Talent und Potenzial ist. Ja. Und das ist bei vielen Menschen so, wenn die ein bisschen mehr schreiben. Ja, oft erkennen es dann erstmal die anderen.
Mhm.
Und so, wenn man überlegt, wie erkennt man seine Potenziale im Leben, finde ich das ja grundsätzlich überhaupt was ganz Wertvolles, erstmal andere zu fragen. Weil unsere 5 besten Freunde, die wissen ja viel genauer. Und die haben den viel größeren Überblick über unser Leben als wir oft,
ja,
was denn wirklich unsere aktuellen, sagen wir mal die aktuellen, Potenziale und Stärken sind.
Mhm.
Wenn man die fragt und irgendwas 5-mal fällt, dann können wir ziemlich sicher sein, dass das eine unserer Stärken sind. Und da spielt das Schreiben natürlich auch eine Rolle, weil oft in Gesprächen, sowas ergibt sich auch nicht in Gesprächen, aber mal per Mail zu schreiben und sagen, du, ich mache da gerade ein Projekt oder irgendwie, ich will das jetzt mal wissen. Kannst du dir vorstellen, mal 5 Stärken von mir wieder da rahmen, ne? 5 Stärken von mir aufzulisten und mir zu schicken? Oder wo siehst du noch Potenziale in mir, die ich nicht auslebe? Ne? Siehst du da 3 überschaubare Zahlen? Und dann einfach abzuschicken und zu schauen, kommt was zurück?
Mhm.
Sowas ist dann in geschriebener Form oft viel, viel leichter als jetzt im mündlichen Gespräch. Da driftet man immer so schnell ab. Also das ist eine Sache. Eine andere, über die ich ja schon geredet habe, ist dieses große Raumpapier. Ich liebe es auch, Dinge mal einfach zu behaupten und zu schauen, stimmt das? Ich kann ja einfach mal hinschreiben, ich habe ein enormes Talent im Fotografieren. Und dann kann ich mal schauen, was resoniert da in mir. Ja, oder wenn ich das schreibe als Stimme, ich tue so, als käme das von jemandem anderen und ich antworte darauf im Tagebuch, dann kann ich mal herausfinden, was steckt denn da dahinter. Und ein Teil, was man sich beim Schreiben natürlich auch antrainieren kann, ist, dass man nicht immer dann nur destruktiv wird. Also nicht immer sagt, geht, was ist denn das für ein Blödsinn, geht, ich kann doch überhaupt nichts, schau dir das Foto an. Das macht man ja oft beim Reden. Beim Schreiben wird das dann oft viel feiner und differenzierter. Also ich habe nicht das Gefühl, weil, aber was vielleicht stimmt, ist das und das und was ich noch lernen kann. Also so, Schreiben ist eine wunderbare Art, auch Selbstgespräche zu führen. Ehrliche Selbstgespräche. Und ich finde, das Dritte, was man beim Schreiben so wunderbar machen kann, also Journalisten sind ja da Profis darin und Therapeuten, nämlich die Kunst, Fragen zu stellen. Und da gibt es ein wunderschönes Buch aus der systemischen Therapie, das heißt Fragen können wie Küsse schmecken. Vor allem gibt es dazu ein Kartenset und ich liebe dieses Kartenset, wo man einfach merkt, aus welchen Richtungen kann man alles fragen. Ja. Und wenn ich jetzt einfach nur frage, was sind meine Potenziale? Fällt mir vielleicht noch keine Antwort ein. Aber dann kann ich vielleicht schauen, was ist denn die nächste interessante Frage? Die Frage, die ein bisschen leichter zu beantworten gibt. Und dann kann ich mich zum Beispiel fragen, welche Potenziale habe ich denn in meinem Leben schon erkannt oder schon gelebt? Da fällt einem sicher viel mehr ein. Und dann kann ich mich als nächstes vielleicht fragen, gibt es etwas, was in mir ruft? Dann kann ich dazu wieder schreiben. Oder ich kann auch sagen, zum Beispiel, ich nehme, oder was macht mir Freude? Und dann kann ich auch irgendwas hernehmen, was mir Freude macht und kann sagen, mir macht Freude, Heidelbeer-Palatschinken für meine Tochter zu kochen. Macht mir Riesenfreude. Und dann kann ich schauen, welche Potenziale stecken alle in dieser Alltagsszene? Was steckt da alles drin? Weil zwei Menschen, die Heidelbeer-Palatschinken kochen, machen das nicht auf die gleiche Art. Vor allem innen fühlen sie sich nicht anders. Sie befühlen es nicht mit den gleichen Werten und mit den gleichen Fähigkeiten. Wie ich Heidelbeer-Palatschinken mache, was sind da alles für Potenziale gerade aktiv? Und dann kann man sich ich habe zum Beispiel eine Fragenreihe, die ich mich oft stelle, gerade auch wenn es mir nicht so gut geht, die biete ich in Kursen auch gerne an. Ich hoffe, ich kriege es jetzt auswendig hin. Da fange ich immer an mit der Frage, was klagst du? Ja, und dann klage ich einfach mal. Und dann die zweite Frage, wohin weist das? Und die ist eine sehr interessante Frage, weil diese Klagen, ja, die haben oft was in sich, die weisen hin auf Sehnsüchte, weisen hin auf Themen im Leben, die man vernachlässigt hat oder eben auch auf Potenziale. Aber auch, und das ist dann die dritte Frage, worum weinst du? Wo es dann darum geht, auch zu betrauern. Ja, weil man kann nicht immer auch nur leben im Gefühl. Also zum Beispiel, ich klage immer, ich habe zu wenig Zeit zum Singen. Ja, das ist ein Thema. Ich war in meinem Leben schon wahnsinnig glücklich als Sängerin. Ich habe eine A Cappella-Gruppe gehabt, habe im Chor gesungen. Und das ist momentan in meinem Leben einfach nicht, gerade nicht dran. Ja, manchmal denke ich, ich nehme wieder Gesangsstunden und so weiter. Aber ehrlich gesagt, es ist jetzt nicht dran. Und bei dieser Frage, was trauerst du? Ja, da kommt auch dieses, es war. Und es ist jetzt gerade. Und manchmal darf man auch Abschied nehmen von Dingen. Erstmal. Wir können ja später wiederkommen. Und die vierte Frage ist dann, was tröstet dich? Oder was stärkt dich? Wenn man dann betrauert hat und geweint, also was weinst du? Und dann als viertes, dann kommt man zu dieser Essenz, was ist jetzt wirklich da? Und da kommen auch ganz oft so eben diese, da kommt das hervor, so wenn man an die Frau Holle denkt, die Brote, die im Ofen gerade ganz gebacken sind und die Äpfel, die reif sind. Das, was jetzt dran ist und was jetzt ansteht, wird da ganz sichtbar. Aber dazu ist eben der Prozess vorher nötig, das Ordnung. Auch in der Chronologie der Zeit. Ein bisschen. Es war früher und ist jetzt nicht. Und was liegt in der Zukunft?
Sehr, sehr schön. Das ist sehr inspirierend. Ich habe jetzt gerade echt Lust, was zu schreiben.
Und das Schöne ist auch, es braucht nie mehr als 5 Minuten.
Ja, ich hoffe, das geht den Zuschauerinnen und Zuschauern auch so. Gibt es abschließend noch etwas, was du sagen möchtest? Habe ich irgendwas vergessen anzusprechen, was dir noch wichtig ist?
Diese Frage, da bräuchte ich, das ist immer genau das und vielleicht ist das, was ich sage. Wenn einem spontan nichts einfällt, also ich weiß aus Erfahrung, dann nehme ich mir ein Blatt Papier und nehme mir einen Stift und nehme mir einfach nur 3 Sekunden innehalten. Fang an zu schreiben. Und das ist was, was ich ganz oft sage, dein Stift weiß mehr als du. Also du musst es nicht, das ist oft so ein Irrglaube, ja, ich kann erst schreiben, wenn mir was einfällt oder wenn ich Ideen habe oder wenn ich noch das und das gelernt habe. Und nein, der Zustand von einem selber vor dem ersten Wort und nach dem ersten Wort, das man geschrieben hat, ich sage immer, das ist ein anderer Aggregatzustand, ja, so wie Wasser und Eis. Haben wir in Chemie gelernt, ja, das ist nicht einfach nur ein bisschen anders, sondern das ist radikal anders. Das hat andere chemische Eigenschaften, andere physikalische Eigenschaften, alles anders. Ja. Und wenn ich jetzt dieses Blatt nehme, wieder dieses schöne unsichtbare Blatt, und da drauf schreibe, was will ich noch sagen, dann weiß ich es natürlich danach, auch wenn ich es jetzt nicht weiß. Aber schau, ich glaube, jetzt habe ich eh schon viel gesagt. Losschreiben, bevor man weiß, was man schreiben will. Und das kann ja genau diese Frage sein, ja? Worüber schreiben. Mein Buch 4-3 hat wirklich und bis heute, also auch in gedruckter Form als Bestseller, beginnt es mit den zwei Worten oder mit dem Satz, womit beginnen oder womit soll ich beginnen? Ich weiß gar nicht mehr, welche Version wir dann übergelassen haben. Könnt ihr alle nachschauen, wie ihr das Buch habt oder Blick ins Buch im Internet. Ja, womit soll ich beginnen? Das war wirklich, das waren die ersten Worte, die ich hingeschrieben habe. Und das sind die ersten Worte meines Buchs und es können immer wieder die ersten Worte sein. Und einfach 5 Minuten oder Luxusvariante 10 Minuten, mehr braucht man nie. Womit beginnen oder was will heute geschrieben sein? Oder eine Technik, die ich wirklich liebe und momentan sehr oft verwende, ich bin da und du. Und dann lasse ich das erste Thema oder die erste Stimme, die gerade in mir ist, zu Wort kommen. Und das mache ich dann so 5-6 Mal oft in der Früh. Und dann habe ich das Gefühl, dann sind alle diese Stimmen, die zu Beginn des Tages sind, oft ist es eine Angststimme, oft ist es eine Luststimme, ist es eine Stimme, die das Bedürfnis nach Plan hat, eine, die mich selber beschimpft und so. Also wenn ich die alle mal zu Wort kommen habe lassen, ein paar Zeilen lang, dann ist Ruhe in mir und Stille. Dann kann ich meinen Tag beginnen.
Sehr, sehr inspirierend. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Ich dir auch. Danke. Und euch allen gutes Schreiben und ihr habt alles bei euch, was ihr braucht. Zum Beispiel den.
Ja, ich danke auch dir, dass du wieder dabei warst und wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.